Der Harvard-Historiker Sven Beckert zeichnet in seinem Buch Empire of Cotton die Geschichte des globalen Baumwollhandels nach und erzählt damit gleichzeitig die Geschichte des kapitalistischen Wirtschaftssystems. Konstanze Derham hat das Buch gelesen und erzählt mir in dieser Podcast-Folge von ihrer spannenden Lektüre. Wir sprechen darüber, wie Baumwolle, Sklaverei und frühe Finanzmärkte unsere Wirtschaft bis heute prägen und was das mit Fast Fashion und Nachhaltigkeit zu tun hat. Nachhaltige Materialien, großartige Handwerkerinnen, inspirierende Veranstaltungen. Ich stelle für dich einen bunten Strauß textiler Themen zusammen im Textilportal Podcast von und mit Gabriele Brandhuber. Bevor wir starten, möchte ich mich bei den edlen Spenderinnen bedanken, die seit der letzten Podcast-Folge ihre Wertschätzung für meine Arbeit durch einen finanziellen Beitrag ausgedrückt haben. Das sind dieses Mal Anja, Eckert, Melanie, Christiane, Wiebke, Antonia, noch eine Anja, Angelika, Yvonne, Gudrun, Gisela, Bruna und Karin. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Falls auch du dich beteiligen möchtest, geh auf textilportal.net/spenden oder in die Shownotes, wo du den Spendenlink ebenfalls findest. Herzlichen Dank. Und jetzt weiter zur heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Textilportal-Podcasts. Ich habe heute wieder mal Konstanze Derham zu Gast. Wir haben ja schon sehr lange keine gemeinsame Podcast-Folge mehr aufgenommen. Das ist mir richtig abgegangen. Und wir haben beschlossen, in der nächsten Zeit ein paar, ich sage jetzt mal, historische Folgen oder historisch angehauchte Folgen aufzunehmen. Das wollen wir machen nach dem Vorbild von Geschichten aus der Geschichte, falls das jemand kennt. Das heißt, immer eine Person bereitet ein Thema vor und die andere Person hat wenig oder keine Ahnung davon und lässt sich das erzählen. So nach dem Schema wollen wir das machen. Genau, und heute hat Konstanze etwas vorbereitet zum Thema Baumwolle. Liebe Konstanze, herzlich willkommen.
Ja, hallo, genau. Also wir versuchen das mal. Hoffentlich sind wir dann strukturiert genug, aber gut, müssen wir jetzt einfach mal probieren. Also heute geht es im Kern um das Buch Empire of Cotton, A New History of Global Capitalism von Sven Beckert, was es auch auf Deutsch gibt. Da heißt es nämlich, wie heißt es, King Cotton, eine Geschichte des globalen Kapitalismus. Genau. Das ist ein wahnsinnig spannendes Buch über die globale Baumwollindustrie von 2014. Ich habe das auf Englisch gelesen, weil ich irgendwie gar nicht wusste, dass es das auch auf Deutsch gibt. Und dann hat mich Gabi auf dieses Buch gebracht und wollte es mir empfehlen. Und dann haben wir halt festgestellt, dass wir beide dasselbe Buch besitzen, nur eben sie in der deutschen Übersetzung und ich auf Englisch. Und so ist das gekommen, dass wir gedacht haben, dass wir über dieses Buch mal eine Folge Podcast machen. Mhm.
Genau, und wie der Untertitel schon sagt, es geht eben um Baumwolle als Geschichte des globalen Kapitalismus. Ich bin schon sehr gespannt. Leg doch einfach mal los und wenn ich eine Frage habe, dann unterbreche ich dich oder grätsch dazwischen und ansonsten lasse ich dich jetzt einfach mal erzählen.
Ja, also das Spannende an diesem Buch ist, Sven Beckert ist ein Wirtschaftshistoriker, also ein deutschgebürtiger Wirtschaftshistoriker, der aber schon seit Jahrzehnten in den USA lebt und forscht und an der Harvard-Universität ist. Und der hat sich, also das ist nicht so sehr ein Buch über Baumwolle, also er hat auch ein profundes Wissen über die Baumwollverarbeitung und die Baumwollindustrie in verschiedenen Teilen der Welt. Das gehört einfach dazu. Aber sein Kerngedanke ist im Grunde, dass sich an dieser Ware Baumwolle und dem globalen Handel, der sich eigentlich seit dem 18. Jahrhundert entfaltet hat, dass man daran auch die Geschichte des Kapitalismus und unseres Wirtschaftssystems und damit verbunden auch unseres Gesellschaftssystems und unseres ganzen Lebens, Arbeitens und Denkens erzählen lässt. Und das ist unglaublich faszinierend. Also ich habe durch das Buch unheimlich viel gelernt, weil diese Sichtweise, also auch diese ganzen globalen Verflechtungen nachzuverfolgen, also das hat mir wirklich sehr viel gebracht. Man denkt ja, dass Globalisierung, dass das so ein Stichwort ist, was uns vielleicht so die letzten 30 Jahre oder so beschäftigt. Mhm. Also so verbindet man mit dem späten 20. Jahrhundert, sage ich mal, dass die Wirtschaft global verflochten ist, dass also in einem Teil der Welt irgendwelche Rohstoffe erzeugt werden, in einem anderen Teil der Welt weiterverarbeitet und im dritten Teil der Welt verkauft werden. Mhm. Aber Sven Becker zeigt also in diesem Buch auf, dass diese Anfänge dieses globalen Kapitalismus und allem, was damit verbunden ist, im Grunde mit der Baumwolle schon im 17. Jahrhundert ihren Anfang genommen haben und sich dann im 19. wirklich zu totaler Blüte entfaltet haben. Und wie unglaublich verflochten die Handelsströme mit Baumwolle, mit Menschen, mit Baumwollprodukten damals schon waren. Also dass auch so ein Krieg wie der amerikanische Bürgerkrieg 1861 bis 65, wo es ja darum ging, dass die Nordstaaten in den USA diese Sklavenhaltung abschaffen wollten, auf denen aber die Wirtschaftskraft der Südstaaten beruhte, dass diese Verwerfung, die es dadurch gab, weil dann auch gar keine Baumwolle in der Zeit ausreichend produziert werden konnte, als Krieg war, dass das eben auch dann wirklich sich in der ganzen Welt auch in den Handelsströmen wiedergespiegelt hat und was das ausgelöst hat. Und sehr gut finde ich an dem Buch auch, dass er sich eben nicht allein auf diese Europa-Amerika-Geschichte konzentriert. Also da hat man ja vielleicht auch noch so ein bisschen Vorwissen, sondern dass er eben auch die Baumwollindustrie in anderen Teilen der Welt betrachtet, also auch in Indien, Japan, Afrika, wie sich da durch den Kapitalismus und den weltweiten Baumwollhandel also auch die Lebensstrukturen und die ganzen Gesellschaftsstrukturen verändert haben. Und das ist also wirklich, das ist so, man könnte sagen, es ist so die Welterklärungsformel in einem Buch anhand der Baumwolle. Und sicherlich kann man, wenn man sich in der Wirtschaftsgeschichte oder in der Kapitalismusgeschichte sehr super auskennt, da sicher irgendwo auch Einwände haben oder einhaken. Aber jetzt so für mich als nicht so Wirtschaftsgebildete war das unglaublich spannend zu lesen und wirklich sehr, sehr, sehr erkenntnisreich. Mhm.
Wir haben ja schon mal eine Folge aufgenommen zur Baumwolle und haben da auch herausgearbeitet, dass die Baumwolle eigentlich nur deshalb einen Siegeszug hat machen können durch die ganze Welt, weil sie immer schon unter sehr ausbeuterischen Bedingungen produziert wurde, ja, mit irgendwie keinen Lohnkosten, eben durch Sklavenarbeit in den USA auf den Baumwollplantagen oder auch dieses Handelsdreieck zwischen Europa, den USA und Afrika, wo Zucker und eben Baumwolle oder Stoffe und Sklaven, also quasi jede Handelsfahrt über den Atlantik war, Das haben wir da schon mal ein bisschen angerissen, dieses Thema. Und das scheint ja jetzt in diesem Buch weiterzugehen, oder?
Ja, genau. Genau, also diese erste Phase, das nennt Sven Beckert War Capitalism, also Kriegskapitalismus, wo im Grunde auch die Expansion der Wirtschaft, der europäischen Wirtschaft auf Kosten Nord- und Südamerikas vonstatten geht. Also man weiß es ja so ein bisschen, dass die Eroberung Südamerikas durch die Spanier, dass das eben auch so gewisse Defizite durch das ganze Gold, was man da geraubt hat in Spanien, auch im Haushalt ausgleichen konnte. Und mit der Baumwolle ist es eben so, dass diese Eroberung Nordamerikas und dass man da dann eben Zwangsarbeiter hin geschafft hat und auch die ursprüngliche Bevölkerung vertrieben und versklavt hat, dass das eben dann auch dazu geführt hat, dass Europa so ein unglaublich Reichtum anhäufen konnte. Also seine These ist auch, dass Kapitalismus beruht einfach auch auf Expansion. Also man muss immer neue Räume erschließen, immer neue Menschen untertan machen, immer neue Märkte erschließen. Also Menschen sowohl als Arbeiter als auch als Konsumenten der Produkte, die hergestellt werden, an sich ziehen. Und dass dadurch, dass, also wenn man dann Kolonien hat oder eben so einen ganz neuen Kontinent wie die USA unterjochen kann, dass das dann eben diese Dynamik befeuert und dass es aber auch wichtig ist, um überhaupt dieses System am Laufen zu halten. Und was ich sehr faszinierend finde, ist, dass wirklich viele der Marktmechanismen, die wir heute kennen, also auch was so Warenhandel und Börsenhandel betrifft, dass das wirklich die Anfänge schon im 17. Jahrhundert hat in Europa. Also es war dann so, dass man eben nicht mehr von Tag zu Tag gewirtschaftet hat, sondern dass damals dann schon angefangen wurde, in ganz großen Zeitspannen zu denken. Also dass es zum Beispiel schon damals dann die ersten Warentermingeschäfte gab, so wie man das heute nennen würde. Mhm. Also dass quasi Menschen die Ernte von Baumwolle, die irgendwann im nächsten Jahr erwartet wird, jetzt schon zu einem bestimmten festen Preis kaufen und dann darauf hoffen, dass sie damit einen Gewinn machen, weil die Baumwolle, wenn sie die nächstes Jahr zeitnah zur Ernte kaufen, dann vielleicht schon viel teurer wäre. Dass man eben schon mit Baumwollernten handelt, die noch gar nicht stattgefunden haben. Und da im Zuge dessen sind dann eben auch so Mechanismen entstanden, dass man eben investieren konnte. Also dass es Kapital gab, dass es in Großbritannien Menschen gab, die Kapital, also Geld hatten, was sie irgendwo rein investieren wollten. Und dann zum Beispiel es möglich war, auch wenn man sich quasi wenn man nur eine relativ geringe Kapitalmenge hatte, es möglich war, Anteile an einem Schiff zu kaufen, das eben Baumwolle transportiert und oder an bestimmten Schiffsladungen, die erwartet werden, dass man da Geld investieren konnte, um dann da also anteilsmäßig beteiligt zu werden. Man musste nicht selber eine Reederei besitzen oder selber ein ganzes Schiff besitzen. Man konnte tatsächlich Anteile auch erwerben und investieren. Und daraufhin sind dann auch wieder Versicherungen entstanden, die diese Ladungen und diese Schiffe zum Beispiel versichert haben. Das war ja auch eine relativ riskante Sache, manchmal diese Überfahrten. Und also diese ganzen wirtschaftlich zusammenhängenden Elemente, die wir heute eben kennen, die sind damals entstanden anhand des Baumwollhandels. Das fand ich sehr faszinierend, also auch mal zu erfahren, wie lange solche bestimmten Wirtschaftsformen und diese ganzen Strukturen, die dazu beitragen, schon existieren.
Mhm. Das mit diesen Termingeschäften, das war mir, ist mir erst vor ganz kurzer Zeit klar geworden, dass es das gibt und was man da tun kann, weil ich eben gerade ein Buch über Finanzen für Frauen gelesen habe. Die Autorin erklärt da drinnen auch, wie man investieren kann, in was man investieren kann, was ETFs sind, was Bonds sind, wie eben das mit diesem Termingeschäft funktioniert, mit Rohstoffen, also Metalle oder Gold oder alles Mögliche, auch Weizen und Zucker wird ja auf so Terminbasis gehandelt. Und das, das war mir gar nicht klar, dass, ich meine, ja, irgendwie habe ich das schon mal gehört, aber dass ich selber da auch dran mich beteiligen könnte oder wenn ich das denn wollte, ja, so quasi auf den Verkaufspreis von einer Ladung Bananen spekulieren, die im nächsten September daherkommt oder so. Ja. Das war mir so nicht bewusst, dass ich das auch als quasi Otto-Normalverbraucherin machen könnte. Aha, und das gibt es dann schon so lange, dass es auch an diesen Börsen dann gehandelt wird.
Ja, genau. Also die Baumwollbörse in Liverpool, die hatte sich dann gegründet, also irgendwie Mitte des 18. Jahrhunderts. Das war dann das wirklich das globale Zentrum des Baumwollhandels. Und sehr faszinierend ist auch, man hat ja über diese Arbeitsbedingungen in den Spinnereien und Webereien in Großbritannien wahrscheinlich auch schon so ein bisschen was gelesen und ein gewisses Bild vor Augen. Das führt Beckert auch nochmal sehr eindrücklich aus, wie sich dort in Mittelengland ganze Landschaften verändert wurden, weil also wirklich in wenigen Jahrzehnten riesige Fabriken, also riesige Baumwollspinnereien und Webereien aus dem Boden gestampft wurden und dann meistens auch Arbeiterwohnungen dazu und wie eben diese ganze Landbevölkerung davon eingesogen wurde und zu Fabrikarbeitern wurde und damit aber auch ultra abhängig. Und der interessante Turn der Geschichte ist dann halt, dass dann um 1900, als dann diese Arbeiter langsam angefangen haben, ihre Rechte einzufordern und eben auch die Arbeitszeiten begrenzt wurden und die Löhne angehoben wurden und eben die Kinderarbeit in Großbritannien abgeschafft wurde, dass dann diese ganze globale Industrie langsam weggewandert ist, woanders hin, nämlich wieder nach Asien, wo die Arbeitsbedingungen eben wieder so versklavend und unmenschlich waren, wie sie halt Mitte des 19. Jahrhunderts in Großbritannien noch waren, aber dass das Kapital sich dann immer den Raum sucht, wo es eben seine Macht ausspielen kann und wo möglichst viele Menschen dem im Grunde auch ausgeliefert sind. Und ich finde das sehr spannend, dass er eben nicht nur in dem Buch diesen europäischen Blick hat, sondern auch andere Länder in den Blick nimmt. Also wenn ich mal eins rauspicke, Indien ist auch so ein ganz großes Kapitel. Da gab es ja schon seit Hunderten von Jahren eine Baumwollproduktion und es wurden auch sehr, sehr hochwertige Baumwollstoffe produziert. Also wirklich von auch einer Feinheit und Qualität, die man dann später in Großbritannien gar nicht mehr so hingekriegt hat. Und das war halt damals ja auch ein sehr begehrtes Exportgut. Indische Baumwollstoffe in Großbritannien, das war ein Luxusgut im 18. Jahrhundert noch. Und naja, dann hat sich diese Baumwollproduktion, die da in kleinem Maßstab war, also meistens war es so, dass die Bauern neben Lebensmitteln, also Gemüse und also Nahrungsmitteln auch noch ein bisschen Baumwolle angebaut haben und es da dann aber auch schon so ein Händler- und Großhändlersystem gab. Also die Baumwollindustrie in Indien war schon ziemlich ausgefeilt, aber eben sehr kleinteilig. Und Großbritannien ist dann da reingegrätscht und hat das alles zentralisiert und hat dann eben durch diese Zentralisierung und Rationalisierung dieser ganzen Strukturen auch dafür gesorgt, dass die Bauern sich dann darauf konzentrieren mussten, Baumwolle anzubauen und dadurch dann auch wieder in Abhängigkeiten geraten sind. Also das, ja, das war so ein Teil der Baumwollgeschichte, der mir nicht so präsent war. Also es war wohl so, dass schon zu Zeiten der kleinteiligen indischen Baumwollwirtschaft es üblich war, dass man auch Kredit auf die zu erwartende Ernte aufgenommen hat bei irgendwelchen Baumwollhändlern, die halt in der Nähe, in der nächsten, sage ich mal, in der nächsten Stadt waren. Und dass man dadurch als Bauer dann durchaus auch verschuldet sein konnte, dass es aber halt so einen gewissen Kodex gab, dass da niemand ruiniert wurde. Also da war es wohl so, dass solche Schulden dann auch über Generationen weitergegeben wurden und niemals eingefordert wurden. Aber ja, was ist noch spannend an dem Buch? Also ich empfehle es wirklich sehr, das zu lesen, wenn man sich für Wirtschaft und für Baumwolle interessiert, weil es unheimlich fundiert ist. Also es hat einen ganz, ganz großen Anmerkungsteil, den man aber nicht unbedingt lesen muss. Man kann den vorderen Teil auch einfach relativ angenehm so verschlingen, weil das auch sehr gut geschrieben und mit vielen Beispielen illustriert ist. Also sehr gut erzählt. Das ist wirklich ein Vergnügen, also keine trockene Wissenschaft. Ja, was ich so augenöffnend tatsächlich an dem Buch fand, ist, sich mal bewusst zu machen, dass diese ganzen Strukturen, die unser Leben immer noch bestimmen, dass die eben zu einem bestimmten Zeitpunkt der Geschichte einfach entstanden sind und dass es kein Naturgesetz gibt, dass das Leben und Wirtschaften so strukturiert ist, wie wir es kennen, sondern das wird am Beispiel der Baumwolle eben sehr gut deutlich, dass es es Wirtschaftsinteressen gab, denen sich dann alles andere unterordnen musste. Also auch solche Errungenschaften wie Zeitmessung und Arbeitswoche, Feiertage, dass das alles damit zusammenhängt, dass man eben das Leben in gewisse Regeln gezwungen hat, die dem Wirtschaftssystem dienlich sind. Und jetzt gerade in Deutschland haben wir ja mal wieder Diskussionen über den 8-Stunden-Tag und über das Recht auf Teilzeit, wo im Grunde Errungenschaften, die wir schon hatten, wieder zurückgerollt werden sollen. Da muss man sich auch klar machen, dass das eben, dass es kein Naturgesetz gibt, was uns zwingt, Vollzeit zu arbeiten. Auch wenn das gerne mal so dargestellt wird und es auch kein Naturgesetz gibt, unsere gesamte Lebenszeit der Arbeit zu widmen, sondern dass das eben eine historische Geschichte ist, dass es sich so entwickelt hat, dass wir in unseren Gesellschaften dem großen Wert beimessen.
Mhm. Oh ja, zur Zeit und dieser Zeitnehmung und dass diese Zeitnehmung eigentlich wichtig wurde, als diese auch die Industrialisierung begann und als die Arbeiter quasi begannen, ihre Lebenszeit so stundenweise ihrem Arbeiter zu verpfänden quasi. Mhm. Darüber habe ich auch ein sehr nettes Buch gelesen, das heißt, oder das kommt in dem Buch vor, das heißt 4000 Weeks, also 4000 Wochen, von Oliver Berkman, einem britischen Journalisten, der lange in den USA gelebt hat. Und der hat so, also der schreibt da eben auch über die Zeit und dass dieses, früher war Zeit eigentlich wie das Wasser, in dem sich die Fische bewegen. Ja, man merkt es irgendwie nicht. Man ist von Zeit umgeben oder man ist selber Zeit. Da gibt es philosophische Ansätze. Und dann hat es aber angefangen, so dieses Bild von einem Fließband quasi, wo man so Container drauf hat. Und die, quasi ein Container ist eine Zeiteinheit und die fließt so vorbei. Und dann quasi haben Arbeitgeber Anspruch darauf, dass man halt in der Zeit, wo man in der Arbeit ist, auch ihnen diese Zeit widmet und nicht in derselben Zeit, keine Ahnung, Fußballmatches anschaut oder Skirennen, wie es in Österreich hat. Also, sondern ja, und dass man also halt in der Zeit auch wirklich produktiv zu sein hat und dass sich das so eingebürgert hat oder so, wie soll man jetzt sagen, inhärent jetzt ist, ja, dass man diese Zeit also jede Zeit, am besten jede Minute des Tages ganz produktiv nutzen soll, für was auch immer oder wen auch immer. Ja. Und da gibt es Leute, die steigern sich so rein, dass sie gar nicht mehr wirklich einfach Freizeit und nichts tun, war ja eine Zeit lang total verpönt. Heutzutage kommt das ja wieder mit Me-Time und Meditation.
Ja, neuen Anforderungen, wie man diese Zeit sinnvoll nutzen muss. Ja.
Ja, genau. Aber dass jede Minute des Tages verplant ist oder sein soll und möglichst effektiv genutzt werden sollte, das ist auch eine Errungenschaft, die wir dem zu verdanken, der Lohnarbeit zu verdanken haben. Ja,
ja, letztendlich. Und eben auch überhaupt so eine Präsenz der Zeit im öffentlichen Raum, also dass in diesen Fabrikstädten in Mittelengland, dass es da eben dann auch Uhren gab, die eben die Zeit angezeigt haben und eben auch geläutet haben, damit eben die Arbeit in der Fabrik dann auch pünktlich anfangen kann, dass dann auch alle da sind und nicht irgendwie jeder kommt, wie er will und so diese Regelung. Das hängt dann alles damit zusammen.
Ich muss gerade lachen, weil das haben wir ja auch in der Schule.
Ja.
Ich habe hier noch ein Kind zu Hause, das noch zur Schule muss und regelmäßig, weil wir halt so nah dieser Schule wohnen, regelmäßig zu spät kommt. Und in der Schule ja auch dann die Uhren, also besser gesagt, das läutet und dann ist die Stunde zu Ende und alle müssen pünktlich sein und so. Das ist spannend, in welche Lebensbereiche sich das alles fortsetzt.
Ja.
Sehr spannend. Das heißt, in dem Buch geht's hauptsächlich um die wirtschaftlichen Verflechtungen und die Wege von Baumwolle von dort nach da, aber halt auch.
Ja, auch der aus Baumwolle hergestellten Produkte, die dann von Großbritannien aus auch schon im 19. Jahrhundert die lokalen Baumwollstoff-Textilindustrien beeinträchtigt haben, weil die Produkte aus Großbritannien eben in solchen Massen dann auf den Markt kamen, dass dann diese regionalen Wirtschaften da auch dem nicht so viel entgegenzusetzen hatten. Das ist wirklich ein sehr interessantes Buch und man erfährt auch nochmal viel über die Baumwollverarbeitung, also und die ganze Organisation. Das ist also aus einem textilen Gesichtspunkt auch sehr kenntnisreich. Ich habe gerade vorhin nochmal angefangen, nochmal das Vorwort zu lesen. Da ist jetzt ein Satz drin, da bin ich so ein bisschen, habe ich so ein bisschen gestutzt, weil er da nämlich behauptet, dass Baumwolle auch deswegen so einen Siegeszug angetreten hat, weil sie besser zu färben gewesen sei als Wolle und tierische Fasern, wo man natürlich als Textilexpertin sagen muss, naja, so ganz stimmt das jetzt nicht. Aber Sven Beckert hat sich tatsächlich in dieses Textilthema auch tief eingearbeitet.
Ja, also mir fällt dazu jetzt gerade noch ein, ich war im vergangenen Sommer in Frankreich, im Elsass, in diesem Museum für Stoffdruck in Mulhouse, also Mülhausen, Musée de l'Emprunt sur Étoffe heißt es, glaube ich, also Stoffdruckmuseum. Das fand ich extrem spannend, weil die halt, weil ich da verstanden habe, dass durch den Stoffdruck einfach, wo vorher halt nur eingewebte Muster oder nur eingewebte, also entweder, wie kriegt man Muster auf einen Stoff? Ja, entweder man webt das mit so einem Jacquard-Webstuhl, was relativ aufwendig ist und auch teuer, weil es halt eine gewisse Vorarbeit braucht und einfach langsamer geht, als wenn man einfach nur Leinwandbindung an Stoff macht. Und dass durch die Möglichkeiten des Stoffdruckes dann nochmal ganz andere, also nochmal die Produktion viel vervielfacht werden konnte. Ja?
Ja.
Und in dem Museum gibt es zum Beispiel so eben Stoffe aus Indien mit so typischen Paisley-Mustern und so weiter, die halt dann quasi in Europa in diesen Stoffdruckzentren, ich bin so schlecht in diesen Dingen. Also Mulhouse hatte eine Partnerschaft mit einer englischen Stadt, die Stoffdruckstadt in England war. War es jetzt Birmingham oder das muss
Sheffield,
ich nochmal
Sheffield, Liverpool. Also es ist auf jeden Fall Mittelengland. Da waren die Spinnereien, Webereien, Stoffdruckereien.
So was, das schaue ich jetzt auch nochmal nach. Ja. Und dass die halt dadurch, dass sie so wahnsinnig schnell und billig auch, also bunte Stoffe herstellen konnten durch den Stoffdruck, dann auch bis zu einem gewissen Grad die indischen Stoffe nicht mehr so viel importieren mussten, weil es
das ja, genau,
selber das, machen. Ne?
Ja, genau. Da wurden ja auch am Anfang schamlos im Grunde Muster kopiert. Also das Paisley-Muster ist ja jetzt keine britische Erfindung, sondern kommt von den indischen Stoffen, wo man diese Muster dann halt erstmal auch nachgeahmt hat.
Genau.
Das hat schon mit den Paisley-Schals angefangen, die um 1820, 1830 so große Mode waren. Die, das waren eigentlich Kaschmir-Schals aus Indien, Pakistan, so aus der Gegend und halt aus meistens aus sehr hochwertig aus Kaschmirwolle und dann wurden die in Schottland nachgeahmt in den dortigen Wollwebereien, also mit den indischen Mustern im Grunde, weil das so ein Markt war. Ja, und bei der bedruckten Baumwolle war das ganz genauso. Man hat vorher, also im 18. Jahrhundert, noch indische Baumwolle importiert mit diesen typischen Mustern. Und das war ein Luxusgut, weil das eben von weit her kam und eben auch in relativ geringen Mengen nur verfügbar war, weil die indische Industrie ja sehr kleinteilig gearbeitet hat im Verhältnis. Und dann wurde das halt zum Massenprodukt in Großbritannien in den Jahrzehnten danach. Und man hat es dann selber nach Indien gebracht und dort verkauft und hat damit die Reste der bestehenden Baumwollstoffproduktion ruiniert, weil man eben billiger sein konnte als das, was einheimisch produziert wurde. Und das kommt uns ja heutzutage nur zu bekannt vor.
Das kommt uns ja bekannt vor, oder? Wenn die europäische Textilproduktion den Bach runtergeht, weil wir es zulassen, dass so wahnsinnig viel unglaublich billig und schlecht produzierte Textilien aus Ländern von des Südostens importiert werden, also dort hergestellt werden, auf Auftrag von Firmen, die halt in Europa sitzen, aber dann hier die Märkte und dasselbe mit dem Secondhand-Markt, Stoffe nach Accra und in die Atacama, ja, und was auch immer, und dann wieder dort auch. Also, aber alles immer möglichst schön mit Profitmaximierung, damit die Firmen und deren Aktionäre da Profit draus schlagen. Und alles andere ist egal. Manchmal denke ich mir, wie das denn wäre tatsächlich. Ich meine, du weißt, das ist mein, also so die Vision quasi. Wie wäre das denn, wenn wir anfangen würden, kleinräumiger zu wirtschaften, kleinräumiger zu produzieren? Es muss ja nicht unbedingt zurückgehen zum Tauschhandel, aber es könnte. Ja, vielleicht ein bisschen Geld rausnehmen und mehr so Ware gegen Ware, Hand gegen ich weiß nicht was. Wie wäre das, wenn wir wieder kleinräumiger produzieren würden? Es hat eigentlich... Von denen, die Geld haben, hat keiner Interesse dran, ne?
Nein, also, das ist ganz interessant. Naja, gerade Textilien und Kleidung ist ja, es gibt natürlich die großen Modemarken, die dann so ein gewisses Prestige haben, also Haute Couture und sowas, aber ja, dass sich Menschen, die viel Geld haben, einen Stolz darin entwickeln, dass sie sagen, ich kaufe nur regional produzierte Textilien oder sowas. Hätte ich jetzt noch nicht bemerkt. Allerdings kenne ich mich da wahrscheinlich auch einfach nicht gut genug aus.
Ich kenne diese Menschen auch nicht mit viel Geld.
Ja.
Vielleicht, na, was ich jetzt gemeint habe, also einfach alle, die in deren Händen gerade die Produktionsmittel sind und das Kapital, das meine ich, ja, diese großen Firmen haben einfach...
Ich glaube tatsächlich, da es gibt einfach noch kein Interesse daran, weil es noch zu billig und zu einfach ist. Also das Lieferkettengesetz wurde ja, glaube ich, auch in Europa wieder verwässert. Also es ist zu einfach, irgendwo anders unter schlimmen Bedingungen produzieren zu lassen und das die Sachen ganz, ganz billig zu produzieren. Und da fallen mir noch zwei Anekdoten ein, die ich hier vielleicht, die dazu passen. Also erstens, vor zwei Wochen war ich hier auf einer Kleidertauschparty, die ich mitorganisiert habe, also in dem Nachbarschaftszentrum, wo ich auch zum Teil arbeite. Und da waren zwei Anfang 20erinnen, die dann durch die Kleiderständer gegangen sind. Und da hat die eine zur anderen gesagt, ja, du musst mal schauen, ob du Sachen von H&M, alte Sachen von H&M oder von C&A findest, die haben meistens noch eine ganz gute Qualität. Also da, das macht mir dann immer wieder Hoffnung, wenn ich denke, okay, die ganz jungen Mädels, die haben jetzt doch schon erkannt, dass diese Wegwerftextilien, die so ganz, ganz billig zu haben sind, dass das irgendwie nicht das Wahre ist und fangen jetzt an, nach älteren Sachen von C&A und H&M zu schauen, weil die von der Qualität her eben noch einigermaßen erträglich waren, also noch eine gewisse Haltbarkeit hatten. Und die zweite Anekdote, die mir dann nicht so viel Hoffnung macht, ist, dass es vor ein paar Jahren eine Firma in Schweden gab, die eine Möglichkeit entwickelt hatte, dass man aus alter Baumwollkleidung, also Secondhand-Kleidung, aus Baumwolle, dass man die praktisch wieder auflösen konnte und aus dieser Zellulosemasse, die man daraus gewinnen konnte, eine neue Viskose herstellen konnte in einem sehr umweltfreundlichen Kreislaufverfahren, das auch sehr wenig Wasser gebraucht hätte und auch, wo die Chemikalien, die man dazu braucht, auch alle wiederverwendet wurden. Also es war, fand ich, ein sehr viel vielversprechender Ansatz, weil man ja auch das Problem hat, dass die ganzen Baumwolltextilien, die wir so wegwerfen, meistens ja sehr schlecht zu recyceln sind, weil da immer Elastan oder andere Bestandteile drin sind. Und die hatten halt eine Möglichkeit gefunden, da wirklich wieder eine hochwertige Faser draus zu machen. Also etwas, aus dem man nicht nur Putzlappen herstellen kann. Und naja, die hatten eine Kooperation mit Inditex, also der Mutterkonzern von Zara und anderen Marken an sich und hatten da langfristige Verträge geschlossen. Das sah eigentlich alles ganz gut aus, aber dann gab es eine neue Finanzierungsrunde, wo sie nicht genug Kapital bekommen haben und damit sind sie in die Insolvenz gegangen. Und ich denke, das lag auch daran, dass diese so produzierte Viskose zwar sehr hochwertig war, aber eben immer noch teurer als billig produzierte Baumwolle von irgendwoher. Und das ist dann halt wieder ja die Kraft des Marktes, dass dann im Grunde der billigste Wettbewerber irgendwie die Nase vorn hat, weil das das Einzige ist, was zählt, der Profit, der damit zu machen ist.
Ja, billig und schlecht. Ich bin jetzt ein bisschen differenzierter, weil ich schon sehe, dass in Ländern, also in Südostasien oder auch in China, nicht nur schlecht produziert wird. Also es gibt dort mit Sicherheit auch Firmen, die einfach sehr gut und hochwertig produzieren, weil sie einfach die ganze Zeit das machen. Es heißt jetzt, in Ländern des Südostasiens produziert, muss nicht unbedingt schlecht sein, weil halt ganz viel Expertise dahin abgewandert ist und weil es dann einfach Firmen gibt, die jetzt ganz, ganz viel Expertise haben, gerade im Bereich, ich sage jetzt mal, funktionale Textilien oder so.
Ja, das wollte ich jetzt auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Dass, also nur, dass eben die Masse des Marktes geht ja einfach auf Billig-Klamotte.
Auf Billig, ja genau. Gleichzeitig ist halt, und da gibt es jetzt ein ganz konkretes Beispiel gerade von einer deutschen Firma, die ich eigentlich sehr, also gerade erst im Herbst entdeckt habe und während meines so richtig entdeckt habe oder wahrgenommen und während des Adventskalenders, wo es ja um Leder und Schuhe ging, ja, dann da auch einen Artikel drüber geschrieben habe und irgendwie ganz begeistert war, dass die halt in Europa produzieren lassen, ihre Schuhe. Und die haben jetzt gerade vor ganz kurzer Zeit, vor 2 Wochen, haben sie jetzt bekannt gegeben, dass eine ganz tolle neue Möglichkeit und sie lassen jetzt ihre Schuhe, also alle, die funktionale sind, also die so in Richtung Sportschuhe gehen, lassen sie jetzt in Vietnam produzieren. Und das ist so toll und da haben sie extra einen neuen YouTube-Kanal aufgemacht, um das zu zeigen, wie das da toll ist und ein Familienbetrieb und wie toll organisiert und große, helle Räume und die Mitarbeiter sind ja alle, haben ja alle Freizeit und was weiß ich was und das ist so toll, weil die haben einfach die Expertise und Next Level. Und ganz ehrlich, ich verstehe das, ich verstehe, warum sie das tun, weil da sitzen, da gibt es eine Firma, die hat unglaubliche Expertise in dem Bereich. Die hat jetzt innerhalb kürzester Zeit manche Probleme gelöst für sie und so weiter. Ja, mit denen kann man offensichtlich gut zusammenarbeiten. Und es ist einfach am anderen Ende der Welt. Und wenn jetzt auch diese deutsche Firma, die eben relativ so mittelständisch, die ziemlich ziemlich gut gewachsen sind in den letzten Jahren, wenn die jetzt ihre Produktion dorthin auslagern, was heißt das erstens für die Konkurrenz in Europa und was heißt das für die bisherigen Hersteller ihrer Schuhe, ja. Es ist wieder mal jemand weggewandert, auch weil die dort gute Qualität kriegen, aber das kann man niemandem erzählen, aber halt auch, weil es dort günstiger zu produzieren ist, was einfach den Konkurrenz und den Druck auf die Firmen in Europa wieder erhöht und was nicht so ganz zusammenpasst mit dem Wertemodell aus meiner Sicht. Ja, sie argumentieren halt jetzt, das ist so toll und wir haben so eine hohe Qualität und zu einem gleichbleibenden Preis und so weiter. Ja, ich verstehe auch, dass die wollen halt wachsen. Die gehen jetzt auf Wachstum und auf günstiger produzieren, weil halt, das sagt sie so nicht in dem Video, aber, und ich bin jetzt gerade ein bisschen enttäuscht und desillusioniert.
Ja, das ist eine schwierige Sache. Also, wenn wir es uns weltweit gelingen würde, weltweit Produktionsstandards durchzusetzen, wo man sagen würde, ja, zu diesen Bedingungen würde man auch in Europa arbeiten gehen in eine Fabrik, in eine Textilfabrik. Dann wäre das mit der Globalisierung und dass man halt immer noch diese Transportwege hat, denke ich, auch zu verschmerzen. Aber so weit sind wir halt noch nicht. Also vielleicht ist das auch sowas, dass man schon Sachen aus aller Welt kaufen kann, aber dass man dann eben wirklich auf diese Produktionsbedingungen schauen muss. Wie wird es vor Ort in den einzelnen Firmen hergestellt? Wie leben die Menschen damit? Denn ich glaube tatsächlich, dass die Globalisierung an sich ja nicht mehr zurückzudrehen ist. Also das ist eine Illusion zu glauben, dass man da wirklich wieder auf regionalere Produktion so weltweit umschwenken kann bei so einer Massenware wie eben Kleidung und Textilien.
Ja, und gleichzeitig müsste es halt, also wodurch diese Sachen, auch wenn die wirklich gut produziert sind und unter tollen Arbeitsbedingungen und so weiter, wodurch die halt dann günstiger werden können, ist, weil das Lohnniveau dort ein ganz anderes ist als bei uns. Und weil halt der Transport überhaupt nicht so bepreist wird, wie der eigentlich bepreist werden müsste, wenn das einmal Rohmaterialien aus Deutschland dort nach Vietnam gekarrt werden, damit sie dort zu Schuhen verarbeitet werden, die dann wieder zurückkommen. Das wird halt überhaupt nicht in Betracht gezogen, dass das reinspielt. Und einfach von dem, wie sie das in diesem Video, von der Erzählung, die sie da machen in diesem Video, ist der ganze Umweltaspekt komplett außen vor.
Ja, und das ist halt falsch.
Das finde ich dann traurig.
Das müsste halt alles mit eingepreist werden, natürlich. Ja.
So, und alles hat begonnen mit dem Kapitalismus und der Baumwolle.
Also ein guter Lektüre-Tipp, lässt sich sehr angenehm lesen, sehr erkenntnisreich.
Sehr gut, vielen Dank. Das ist jetzt der Anstoß, den ich gebraucht habe, glaube ich, um endlich auch dieses Buch zu lesen, das schon auf dem Stapel neben meinem Nachtkastel liegt seit einigen Monaten. Wann? Also November 2024 habe ich es gekauft. Ich notiere mir das immer rein. Also ich weiß genau, wie lange das da schon liegt. Ich werde das jetzt wieder hervorholen und das nächste lesen. Vielen Dank, Constanze, für deine Zusammenfassung und auch für das spannende Gespräch. Ich finde das cool, dass wir jetzt ein bisschen abgeschwenkt sind, dorthin und dahin und noch andere Sachen ein bisschen beleuchtet haben. Die nächste Folge in unserer Geschichtsreihe quasi habe ich vor, und zwar wird es da gehen um ein Textilimperium, die Geschichte der Familie Mautner, die ein Textilimperium hatten, so Anfang des 20. Jahrhunderts, so Aufstieg und Niedergang. Und dazu ist sehr spannend, weil ich nämlich bald einen Termin habe im Technischen Museum in Wien, die da Stoffmusterbücher aus den Mautnerschen Textilfabriken haben. Und die darf ich mir da anschauen. Auf das bin ich schon sehr gespannt und da kann ich dann, wenn die Folge rauskommt, darüber berichten. Und da bin dann ich dran, dass ich halt dann über die Geschichte der Mautners erzähle und die Constanze damit überrasche.
Ich bin gespannt.
So, ich hoffe, wir konnten dir den Einblick geben und Lust darauf machen, das Buch selbst zu lesen. Was ich aus dieser Folge mitgenommen habe, ist vor allem, dass die Wurzeln der derzeit vorherrschenden kapitalistischen Marktwirtschaft weiter in die Vergangenheit zurückreichen, als ich normalerweise am Schirm habe. Und dass sie so tief in unserem Denken und Tun verankert sind, dass es wirklich große Anstrengungen braucht, Alternativen dazu zu denken. Und diese Alternativen vielleicht sogar bis zu einem gewissen Grad umzusetzen oder einfach sich gegen diese Weltwirtschaft zu stellen und gegen dieses, ach, ich lasse woanders produzieren, das ist ja viel günstiger, weil es einfach meiner Meinung nach wichtig ist, dass wir lokal auch schauen, dass wir bis zu einem gewissen Grad zumindest autark bleiben und nicht alle unsere Kleidung von weit, weit weg kommt. Jedenfalls, auch dieses Mal freuen wir uns auf deine Anregungen und Fragen. Schenke uns einen Kommentar unter dem Artikel zu dieser Podcast-Folge. Den findest du unter dem Link textilportal.net/podcast043. Wenn du dort bist, dann abonniere gerne auch meinen Newsletter, genannte Textilpost. Dann wirst du von neuen Podcast-Folgen, von kommenden textilen Veranstaltungen und von neu am Textilportal eingetragenen Betrieben informiert. Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge vom Textilportal Podcast.